Willkommen zum iTemis Podcast. In dieser Podcast-Folge hörst du die Audioversion eines iTemis Podiums, unserer Live-Diskussionsplattform, bei der wir gemeinsam mit externen Expertinnen und Experten innovative IT-Themen diskutieren. Viel Spaß beim Reinhören.
Herzlich willkommen beim nächsten Podium von iTemis. Wir haben eine Weile Pause gehabt, aber schön, dass ihr wieder da seid. Wir befinden uns hier in unserem Standort in Dortmund. Wir sind frisch eingezogen und weihen hier das neue Podium ein mit dem Thema Coding ohne Coder. Wir beschäftigen uns also mit der Zukunft der Softwareentwicklung und damit, ob wir überhaupt weiter als Firma so existieren können. Was für eine Firma wie iTemis natürlich eine spannende Frage ist. Wir haben ein paar Gäste dabei. Ich darf euch zunächst einmal zu meiner Linken vorstellen, Dr. Volker Engels. Du bewegst dich an der Schnittstelle zwischen akademischer Lehre und bist aber auch selbstständig und berätst Unternehmen strategisch und auch in Technologien rund um künstliche Intelligenz und deren Einsatzfähigkeiten. Und bist Professor für Wirtschaftsinformatik und Logistik an der FOM, an der Hochschule für Ökonomie und Management hier in Dortmund. Also kannst du uns da wunderbar Einblicke geben, wie heutzutage gerade die nächste Generation von Softwareentwicklern herangebildet werden. Und wie sich das aber auch in Unternehmen abbildet und was da Schwierigkeiten sind oder was die nächsten Herausforderungen sind, die wir noch meistern können. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Zu meiner Rechten haben wir Haris Yalcinkaya. Ich hab's geschafft. Das hat nicht geklappt. Haris hat bis vor 5 Jahren studiert und in seinem Studium auch schon mit KI gearbeitet. Hat sich dann dagegen entschieden, die Haare von Prinzessinnen schöner aussehen zu lassen und stattdessen lieber Waldbrände bekämpft, auch mit KI. Und ist dann aber nach Deutschland zurückgekehrt, um hier Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre gravierenden Probleme zu lösen mit KI oder auch, um sie dabei zu beraten, wo die Grenzen von KI sind. Da werden wir sehr viel drauf eingehen heute. Genau. Schön, dass du da bist. Achso, und ich wollte unbedingt noch erwähnen, CIA heißt dein Unternehmen. Und richtig, ja. Also wenn jemand Beratung braucht, gerade dringend, seid ihr bestimmt auch gerne dafür ansprechbar. Und ich darf euch noch vorstellen, Chris Lobless. Chris ist bei uns, bei iTemis, Director of AI Innovation and Integration, kümmert sich also bei uns darum, neue Technologien, neue Erkenntnisse zu KI ins Unternehmen zu bringen und zu integrieren und für uns verfügbar zu machen. Hatte in seinem Studium schon erste Berührungen mit KI, und ist seit 2018 in Kundenprojekten mit Machine Learning Algorithmen und mittlerweile eben auch KI-Integration in Projekte. Hat aber auch schon Web-Applikationen entwickelt, kennt also auch die Softwareentwicklungsprozesse und wie man da KI integriert. Ne? All diese Dinge.
Weiter, ja.
Und vorhin hat er erzählt, in seiner Freizeit liest er am liebsten Publikationen zu KI.
Das habe ich nicht gesagt.
Nein, hat er nicht gesagt.
Ist aber die Wahrheit.
Aber das ist für mich immer das Coole, wenn ich auf was Neues stoße, weiß ich, kann Chris immer dazu ansprechen und mit ihm dazu austauschen. Ich bin Tobias Dietz, ich moderiere hier, bin seit Jahren auch in der Moderation in Kundenworkshops, in Projekten unterwegs als Kommunikationsexperte und finde KI auch super spannend. Das heißt, immer wenn ich irgendwo auf Reddit oder so zu neuen Themen etwas finde, ist Chris so mein erster Ansprechpartner intern, wo ich frage, hey, hast du schon gesehen? Also natürlich. Und genau über diese Themen werden wir heute weiter sprechen. Damit wir aber niemanden abhängen, wollen wir am Anfang ein paar grundsätzliche Begrifflichkeiten klären. Wir gehen also ganz kurz darauf ein, was ist überhaupt KI? Das ist ja so ein bisschen sehr durchmischt. Jeder versteht ein bisschen was anderes. Damit wir alle über dasselbe reden, wollen wir einmal kurz unterscheiden. Vielleicht fangen wir bei dir an. Du hattest erzählt, du hast gearbeitet mit Deep Learning. Okay. Aber es gibt auch noch Machine Learning. Jetzt haben wir ChatGPT und so. Wie hängt das alles zusammen und vielleicht auch, wie ist die Geschichte dabei?
Also ich glaube, man kann ja die grundsätzliche Unterscheidung machen zwischen klassischer Programmierung, also analytischer Programmierung und datenbasierter Programmierung. Und das ist eigentlich die einfachste Fallunterscheidung. Das heißt, was wir hier haben, ist, ein Informatiker sagt Schritt für Schritt, wenn das passiert, dann macht das, wenn das eintrifft, dann macht das. Und damit haben wir auch sehr viele Algorithmen geschrieben und Probleme gelöst. Nur dieser Ansatz hat natürlich seine Grenzen. Wie möchte ich beispielsweise im Computer auf diese Art und Weise sagen, hey, auf diesem Bild befindet sich eine Katze oder auf diesem Bild befindet sich ein Hund. Und da waren dann irgendwann andere Ansätze. Wir sagen, wir machen das nicht mehr explizit, sondern wir bauen Algorithmen, die auf Daten lernen. Und das war so Machine Learning. Das heißt, die Maschine leitet sich quasi selbst Regeln her, um das Problem zu lösen. War natürlich lange Zeit, also die Theorie ist auch sehr alt, also meine 70 plus Jahre mindestens. Und es ist aber so, dass wir zwei Sachen hatten, die uns extrem gefehlt haben. Einerseits natürlich Daten und andererseits aber auch die Hardware. Das heißt, wir hatten zwar die Theorie, aber die Lösung ist damals ziemlich frustriert. Sie hatten es zwar im Kopf, aber sie konnten es nicht umsetzen. Und, ich meine, so um die 2010er Jahre rum war es dann soweit, dass die ersten Deep Learning-Algorithmen sehr große Erfolge gefahren haben. Deep Learning, ganz kurz, das ist ein Ansatz, wo Neuronen, also künstliche Neuronen miteinander verbunden werden in tiefe Schichten. Und das ermöglicht dem Computer, Algorithmen abzubilden, wie gesagt, die wir nicht explizit angeben müssen. Und das ist so quasi Deep Learning, damit habe ich mich in meinem Studium auch sehr intensiv beschäftigt. Rendering hieß das, also ich habe mal einen Rendering-Prozess, nimmt eine Szene und erstellt ein Bild. Und meine Aufgabe mit der KI war es, das Bild zu nehmen und wieder eine Szene herzuleiten. Wo befindet sich die Kamera, wo die Lichtquellen, welche Materialinformationen etc. Und das ist so quasi ein Einstieg. Jetzt hast du ChatGPT auch angesprochen. Du hast gesagt, wir sollen nicht auf Transformer eingehen. Ist aber so der nächste Schritt eigentlich. Und ja, also das heißt, mittlerweile befinden wir uns im Zeitpunkt, wo wir Algorithmen haben, die unstrukturierte Daten, Texte, Bilder, Videos sowohl analysieren als auch generieren können. Und das ist eine relativ neue Entwicklung, zumindest basierend auf dieser Grundlage, auf der wir das gerade durchführen.
Genau.
Das war eine gute Erklärung, komplett unvorbereitet übrigens.
Du hast ja auch deine ersten Projekte in der Wirtschaft mit Machine Learning Algorithmen gehabt. Was hast du da? Hast du mal ein Beispiel, dass man greifen kann, was lernt denn eine Maschine? Also du hast gesagt, irgendwie wie Neuronen, also wie das menschliche Gehirn, das versuchen wir virtuell darzustellen. Was hat denn dein erstes Projekt der Maschine beibringen
wollen? Mein erstes Projekt, da ging es darum, Berater quasi irgendwie online darzustellen, weil wir hatten so ein Problem identifiziert, dass wir da Produkte verkauft hatten in den Shops und online hatten wir halt auch da Möglichkeit, Produkte zu verkaufen, aber da fehlte halt diese fachliche Beratung irgendwo und halt auch so diese Empfehlungen, die man halt Kunden geben kann, hier für dich ist vielleicht dieses Produkt interessant und deswegen hatten wir da dann halt so einen Forschungsansatz gemacht und halt auch dann letztendlich einen Note rausgebracht, wo halt so ein Recommender-System, also ein Empfehlungssystem quasi gebaut wurde. Dazu hatten wir über mehrere Wochen irgendwie alle Berater da mal zusammengeholt, auf so einer Webplattform Fragen zu beantworten und halt irgendwie Produktempfehlungen zu schreiben und halt so ein bisschen die Richtung vorzugeben und darauf halt basierend auf diesen Daten dann ein Modell trainiert, was dann halt online genutzt wurde, um Kunden zu beraten, halt Produkte vorzuschlagen, die halt auf so einem kurzen Fragenkatalog basierend dann halt hoffentlich das, war damals natürlich noch Anfänge und so, aber hoffentlich zumindest in die richtige Richtung gezeigt haben. Und
du hast gesagt Anfänge, wann war das ungefähr?
Ich glaube, es war 2013 sowas in dem Dreh. 2012, 2013.
Ja. Krass. Also gibt es schon eine Weile.
Mich gibt es auch schon eine Weile, ja.
Ja, Leute.
Ja.
Ja. Kommen wir mal zu dir. Du bringst die meiste Erfahrung an Wirtschaft und auch im Lehrstuhl mit. Wie hast du die Veränderungen der Technologie in der Vergangenheit kennengelernt, bevor wir jetzt auf die Zukunftsimplikationen gucken?
Okay, also wenn wir jetzt mit den Begrifflichkeiten KI anfangen, ja, muss man erstmal sagen, der Wissenschaftler kommt da immer raus, sagt sofort, was ist denn das überhaupt? Ja, kann man das anfassen oder kann das weg? Also grundsätzlich sind wir uns wahrscheinlich erstmal alle einig, da ist jetzt so etwas gekommen, was nicht weggeht. Und wie können wir das identifizieren? Und gibt es verschiedene Ideen, wie man das macht? Also Turing-Test ist vielleicht den meisten bekannt, dass man irgendwie versucht, über Austausch von Informationen herauszubekommen, ob der Gesprächspartner oder Chatpartner, der auf der anderen Seite ist, ob das wohl ein Mensch ist oder nicht Mensch ist. Ja. Und das waren bisher so diese Identifikationen, ob es eine KI ist oder nicht. Jetzt sind wir natürlich mit ChatGPT so weit, dass er diesen Turing-Test natürlich besteht. Ja, das heißt, wir haben jetzt irgendwie eine neue Stufe erreicht, wo wir sagen, okay, wir müssen uns vielleicht wieder anpassen. Ja, müssen wir unsere Definition von KI irgendwie neu machen? Geht das überhaupt noch? Können wir das überhaupt unterscheiden? Ja, und das ist dann so der Start, würde ich sagen. Mein Startpunkt, wenn ich über KI irgendwie dann etwas besprechen möchte. Und dann sind wir jetzt dazu gekommen, dass wir verschiedene Technologien haben. Die modernen Technologien, wo jetzt alle sagen, das ist KI, ist also diese generative KI. Aus meiner Begrifflichkeit wäre das der Fachbegriff dafür, dass wir aus Text produzieren können, dass wir aus Bild Text produzieren können, dass wir aus Bild Text und dass wir aus Ton Text machen können, aus Text Ton machen können und so weiter. Und das heißt, wir haben so etwas Neues, das versteht Sprache und das produziert von mir aus Sprache und Text. Jetzt sage ich schon Sprache und Text, ne? Das heißt, da passiert so etwas, da kommt also Text heraus aus diesen Dingen, aus diesen Chatbots zum Beispiel, die angenehme Sprache produzieren. Ja, und dann haben wir jetzt also den Zeitpunkt, ich will jetzt ja auch nicht zu viel erzählen, aber jetzt haben wir den Zeitpunkt, wo wir sagen, wir haben diese Kommunikationsgeräte, ja, diese Interaktionsgeräte, nicht Transformer, sondern solche Dinge, die aus ganz, ganz langer Lernzeit herausgefunden haben, was wahrscheinlich das nächste Wort oder der nächste Token oder das nächste etwas ist, was auf dem Bild gemalt werden soll. Und da müssen wir jetzt umgehen mit Lernen. Wie kann man damit umgehen, wenn jeder so eine Wissensmaschine in der Tasche hat, in seinem Handy und ich sag mal, alle Grundlagenfragen im Einstieg in jedem Studium damit beantworten könnte?
Könnte.
War das eine Antwort auf die Frage?
Ich hoffe es. Ja. Passt für mich prima. Dann lass uns mal einsteigen. Softwareentwicklung und die Entwicklung von Softwareentwicklung wird ein bisschen Meta an der Stelle. Wie hat sich das im Laufe der Zeit verändert? Wir brauchen jetzt nicht auf die Anfänge von Softwareentwicklung eingehen, aber so die Prozesse, wie man Software entwickelt, von ich schreibe den Code bis hin zu was auch immer jetzt gerade der Stand ist. Wer möchte das Thema übernehmen?
Ich kann vielleicht einen ganz einfachen Einstieg machen. Es ist immer das gleiche Prinzip beim Entwickeln von Software. Man muss irgendwie irgendetwas finden, sodass eine Maschine dieses irgendetwas ausführen kann. Ganz früher war es Maschinensprache, danach kam irgendwie C, Compilersprachen, irgendwas. Danach kamen irgendwie solche Hochsprachen, wo man gesagt hat, oh, bei großen Projekten kommen wir mit diesen Funktionen hier nicht klar, da kommen wir an unsere denkbaren Grenzen. Wir brauchen Konzepte, ja, große Konzepte, um große Projekte in Software irgendwie abbilden zu können, Objektorientierung und so weiter. Und danach kam halt die nächste Stufe, wo man dann gesagt hat, okay, das reicht auch nicht mehr aus. Wir wollen doch hier im Raum so weit weg wie möglich von der Technik. Ich will keine Objektorientierung lernen, aber wenn ich beispielsweise sage, erstelle ein Programm, was mir die Oberfläche von den Fenstern in diesem Raum berechnet, der Raum hat diese Höhe, Breite, diese Rahmenbreite und so weiter, mach das mal bitte. Dann haben wir die neueste Stufe von Softwareentwicklung. Also wir sagen, wir können mit Sprache in ein System hineinsprechen und rauskommt ein Programm, was hoffentlich ausführbar ist. Das sind so meines Erachtens so ein bisschen die Evolution.
Sorry. Ich hatte nur den Gedanken gerade, eigentlich die Geschichte kann man grob zusammenfassen in also Layers of Abstraction, also Abstraktion einfach auf Abstraktion. Früher hast du quasi wirklich per Draht sozusagen die Bits da geflippt und irgendwie dann händisch dann auch irgendwie eine Shift-Registers gemacht und wirklich da die einzelnen Elektronen in Anführungszeichen sozusagen manipuliert und dann bist du halt auf im Prinzip den ganzen Prozess, den du halt angesprochen hast. Und jetzt waren wir halt bei objektorientierten Programmiersprachen und haben auch irgendwie Funktionssprachen oder funktionellen Programmiersprachen. Und ich sehe eigentlich die Entwicklung jetzt auch wieder als weitere Abstraktion, dass wir jetzt sagen, ein For-Loop musst du nicht vielleicht unbedingt noch selber schreiben. Das ist eine Abstraktion. Du weißt, was das Konzept davon ist. Du kannst es einem Computer wiedergeben und der kann das dann halt für dich machen. Und im Prinzip ist es nichts anderes als das, was wir über die Jahre schon gemacht haben. Weil ich weiß nicht mehr genau, oder ich kann es natürlich nachgucken, aber was der Compiler quasi am Ende für Maschinencode herausspuckt.
Ja, wir sind immer weiter weg von den Einsen und Nullen der Maschine.
Ja.
Und wir können jetzt mit natürlicher Sprache Programme machen. Wir sind so weit weg, wir brauchen noch nicht mal mehr eine Programmiersprache lernen. Brauchen wir die vielleicht lernen? Es wäre vielleicht sinnvoll, damit wir prüfen können, was rauskommt.
Ja. Klingt gut. Das bringt uns quasi zur Gegenwart. Bevor wir weiter diskutieren, wollte ich nur anmerken, wenn es Fragen aus dem Publikum geht oder irgendwelche Begrifflichkeiten noch nicht klar ist, ihr dürft hier vor Ort gerne jederzeit reingrätschen. Auch wenn ihr im Zoom-Call dabei seid, könnt ihr über die F&A Fragen und Antworten, natürlich nicht Q&A, sondern Fragen und Antworten, könnt ihr einfach direkte Fragen reinstellen. Wir kriegen die dann über unsere Redaktion hier mit reingesprochen und vor Ort mitgeteilt. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, immer gerne reinschmeißen. Und wir steigen wieder in die Diskussion ein, wo wir jetzt in der Gegenwart angekommen sind. Es gibt ja genau dafür jetzt den Begriff des Vibe-Coding. Das heißt, heute kann jemand, der keinen Schimmer hat, noch nie irgendeine Softwareentwicklungssprache gesprochen hat, für sich feststellen, hey, ich kann Software entwickeln. Ich habe da gerade heute Morgen noch ein lustiges Beispiel gefunden. Da hat auf Reddit ein 15-jähriger Junge geschrieben, dass er auf Lovable so etwas wie Lovable selbst entwickelt hat, also eine No-Code-Plattform, in der man einfach nur beschreibt, was man tun will, und dann kommt eine fertige Web-Applikation raus mit allem, was da technologisch dazugehört. Nimmt uns das die Jobs weg für Software-Entwickler? Oder was soll man sich dazu? Ja, ruhig vor.
Also ich würde erstmal uns definieren.
Die, ja, das ist doch tatsächlich gute Frage, weil
wir haben nur eine Stunde, ne?
Wer in diesem Falle, wer ist da der ausführende Organ, also der Coder oder ein Software-Engineer oder die Abstraktionsebene ist da auch schon wichtig.
Ja. Sorry. Also ich denke, auch da hat das viel mit Erfahrung zu tun und wo man Menschen einsetzt. Beispielsweise, und das hat ja mit Software nicht unbedingt was zu tun, viele sehr monotone Arbeiten, wo man eigentlich ganz genau weiß, wie das zu machen ist, aber man kann es aktuell nicht machen, weil man braucht nur einen Menschen, der das manuell ausführt. Die kann man ja jetzt Schritt für Schritt in vielen Unternehmen automatisieren, die Menschen von dieser monotonen Arbeit befreien und ich sag mal, die Ressourcen vielleicht besser haben. Und ich denke, beim Software Engineering ist das jetzt genauso. Das heißt, ich als Entwickler muss beispielsweise ähnlich hingehen für eine neue Bibliothek, die ich nutzen möchte, beispielsweise ein neues User Interface, was ich nutzen möchte, die Dokumentation lesen, das alles anlegen. Vor allem User Interface, ob jetzt nicht so ein wichtiges Element, wo ich jede Zeit so kennen muss. Wenn es dann um die Funktionalität weitergeht, dann kann man dann da mal drauf gucken. Da ist das so, also im Kopf weiß ich eigentlich genau die Schritte, die ich durchführen muss, aber ich muss sie halt aktuell noch manuell durchführen. Da bricht halt so ein Coding-Agent unglaublich. Der haben den User-Interfaces komplett bauen, manchmal sogar deutlich schöner als jetzt viele Leute, die ich kenne oder ich persönlich auch und viele Fans. Muss man ehrlich sagen, weil die hat einfach gebündeltes Wissen aus so gut wie allen auf dem Open-Source-Projekten, die es mal beim Training vielleicht gesehen hat. Und wie man auch diese Bibliothek Dokumentation kennt so ein Tool auch. Oder wenn sie die nicht kennt, da kann sie die ad hoc abrufen und sehr gut verstehen. Und in dieser Hinsicht denke ich, dass Programmieren sich jetzt wahrscheinlich, ich hoffe für immer, geändert hat. Hoffentlich auch immer angenehmer wird. Also es ist einfach weniger manuelle Arbeit. Was aber jetzt auch heißt, für mich insbesondere, dass ich mich auf die wichtigeren Aufgaben konzentrieren kann. Die Architektur, die Konzepte, die dahinter stecken. Bei komplexen Algorithmen, ich sehe noch nicht, dass Coding-Agenten solche Algorithmen aktuell auf die Beine stellen können. Das heißt, ich kann mich mit den Dingen beschäftigen, mit denen mir persönlich mehr Spaß machen. Und deswegen habe ich gesagt, uns, wir müssen uns definieren, weil ich sehe halt dann doch eine Gefahr für viele Neueinsteiger, für Junior-Entwickler, die halt genau von Senior-Entwicklern oder Projektleitern genau die Aufgaben, die ich gerade benannt habe, übertragen bekommen haben, weil davor wir uns schon gedacht haben, wie kann ich diese Arbeit loswerden? Und ich habe die dann einfach an jüngere Entwickler abgedrückt. So, und ich glaube, das ist eine Sache, die ich durchaus gefährdet. Und das ist natürlich eine logische Kette, die hat bestimmt jeder von euch schon mal gehört oder selber sogar gesagt. Wenn es irgendwann keine Junior-Entwickler mehr gibt, die, sag ich mal, vernünftig lernen, dadurch, dass sie zugucken bei Projekten auf monotone Art und Weise mitwirken, wie sollen die dann jemals die Erfahrungen bekommen, um Senior-Entwickler zu werden? Wo kommen die zukünftigen Senior-Entwickler her?
Das ist eine super Frage, die ich direkt mal weitergeben kann. Gerade so in deiner Professur ist ja auch deine Aufgabe, junge Menschen, die gerade im Studium sind, darauf vorzubereiten. Worauf bereitest du sie denn vor und wie?
Ja, das ist also erstmal absolute Zustimmung. Ich sehe das auch so, ich bin tatsächlich noch hands-on. Also ich komme sofort zur Frage. Aber dann sehen wir los, ich bin absolut hands-on und ich habe riesen Spaß daran. Ich habe neuen Spaß entwickelt, Software zu entwickeln. Also ich habe eine ganz neue Dimension, weil die Geschwindigkeit für mich viel schneller wird und die Schrottjobs, die kann ich ganz schnell einfach wegarbeiten lassen, muss ich nur noch kontrollieren, übernehmen und kann. Ich habe alle den Punkt, weiß ich dann immer, wenn ich weiß, jetzt muss ich eingreifen, ich muss die Richtung korrigieren, die Architektur stimmt nicht mehr, warum hörst du mir nicht zu? Ich habe da gesagt, bitte nur dies und das, mach doch mal bitte alles zurück, neu machen. So, ne, das heißt, das macht richtig Spaß und da ich keine 10 Finger schreiben nie gelernt habe, ist das für mich eine mega Erleichterung. Ich kann richtig schön, bin richtig schnell geworden, das ist mega. Ja. So, und jetzt zu der Sache, wie soll das denn in Zukunft funktionieren? Das funktioniert bei mir deshalb, weil ich diese Code-Reviews und diese Tonnen von Quellcode gesehen habe, selber gebaut habe, Architekturen gemacht habe und auch dafür gesorgt habe, dass Programme möglicherweise mal länger als einen Showcase überleben. Und dann hat man eine gewisse Erfahrung irgendwie entwickelt. Und das muss jetzt irgendwie transferiert werden in die Generation nach mir. Die Leute möchten entwickelt werden, möchten das auch irgendwann können. Und genau wie du gesagt hast, wenn wir keine Junioren mehr entwickeln, entwickeln ist gut, also die Persönlichkeiten entwickeln, erziehen, mit den Skills eben befähigen, neue coole Dinge zu machen, dann wird es schwer. Und das ist auch ein ganz klarer Auftrag bei mir und bei uns, auch an der FOM, dass wir sagen, wir möchten die Zukunft Future Skills irgendwie entwickeln, der Kinder und der Jugendlichen, der Kinder. Da sind wir wieder auch die KI, deswegen komme ich drauf, deutscher Versprecher, die KI ist wie so ein Kind, die müssen wir benutzen und die Studierenden sind dazu da, um den Umgang mit diesen neuen Technologien zu lernen und in der neuen Welt ihren Platz zu finden. Dass ich jetzt sagen kann, wie die Welt in 10 Jahren aussieht, weiß ich nicht, aber ich kann Ihnen mitgeben aus meiner Erfahrung, wie beispielsweise solche Anwendungsprojekte gemacht werden, wie Datenbanken gemacht werden, wie Programmierung gemacht wird, wie Objektorientierung gemacht wird, wie Konzepte und Software Engineering gemacht wird, wie man Requirements Engineering macht, wie man Tests macht, wie man Test-Driven Development macht, wie man
das alles
macht.
Können die das noch, wenn sie fertig sind im Studium?
Tja, die müssen noch zumindest sitzen, denn da, wenn ich sage, schreibe mal hier den Code und die dürfen das per White Coding machen und können intern prüfen, ob das, was da steht, das Richtige ist, was da irgendwie der Sprachroboter da hingeworfen hat durch Zufall. Da denke ich schon. Ja, also spätestens dann, wenn wir irgendetwas haben, was im Betrieb funktionieren soll. Also nicht so eine Software wie von dem Beispiel von dir gerade, wo er gesagt hat, okay, ich habe hier mal was geschafft, hat einmal funktioniert. Wenn das im Ausrollen für sicherheitskritische Infrastruktur für 5000 Leute irgendwie mal funktionieren soll, da würde ich mich jetzt nicht auf so eine Zufallsausgabe von so einem Sprachroboter verlassen. Das heißt, da muss schon irgendwie ein paar Sicherheitschecks müssen da schon eingebaut werden, sodass wir in Zukunft auch die technischen Schulden irgendwie reduzieren. Ansonsten bauen wir und haben Featureitis. Ja, es werden ganz viele Dinge gemacht, die womöglich der Kunde gar nicht bereit ist, für zu bezahlen. Aber wir haben diese Featureitis und die macht die Software dann komplex und kein Mensch hat sich darum um die Zukunftsfähigkeit, Wartbarkeit, Pflegbarkeit von diesen ganzen Artefakten, Modulen, Software-Dingern gekümmert. Und dann, angenommen, die Mitarbeiter sind irgendwann nicht mehr da und ein neuer Mitarbeiter kommt dahin, beispielsweise jemand von der FOM als Studierender, abgeschlossener Wirtschaftsinformatiker, ja, der muss irgendwie da reinkommen, ja, eine Lösung finden können. Und das ist eigentlich eine Aufgabe, die ich mir auch zu Herzen genommen habe, diese Vermittlung eben zu machen und KI in der Lehre zu benutzen und die zu befähigen, in kleinen Jobs die KI einzusetzen und zu prüfen, ob das, was sie da gemacht haben, ob das das ist, was sie auch haben wollten. Ja, also Coding-Testzyklus hieß das früher, jetzt ist es Prompt, Coding lassen, testen lassen, Testergebnis prüfen. Ja, das ist dann so die Erweiterung. Aber dass der Coder oder derjenige, der die Softwareentwicklung oder der Softwarearchitekt oder der Softwareingenieur mit der Kunst die wesentlichen von den unwesentlichen Dingen oder wie du gesagt hast, die neuen Dinge, Algorithmenbau, ja, komme ich ja ursprünglich her, dass dann also so ein Verfahren erfunden wird, das ist relativ schwer. Ne? Also das heißt, wir brauchen den Menschen dort als Qualitätscheck, als ethisch-moralische Instanz. Das ist meines Erachtens unumgänglich.
Ja, aber kann das nicht auch die KI machen?
Was denn?
Heute, aber morgen.
Was denn?
Den Checkpoint. Und du hast eben gesagt, der Coding-Assistent kann noch keine Architektur entwickeln. Das Wort noch ist der
verräterisch
und zeigt vielleicht morgen uns.
Wiederholen wir gerade die Frage aus dem Publikum. Ja. Also weil es gerade ein Mikro gibt. Also die Frage ist, heute ist das so, aber KI wird ja auch besser. Wie lange können wir uns darauf verlassen, dass wir selber diese Tests übernehmen können? Oder können wir nicht auch sehr bald schon KI vertrauen, dass sie diese Tests vornimmt, dass man eben nicht mehr den menschlichen Check da braucht?
Also habe ich es wiedergegeben?
Komm mal kurz. Ja.
Also ich habe da ein gutes Statement für meine ich für. Wir haben ja modellgetriebene Softwareentwicklung, gibt es ja schon lange. Und da kommen auch Quellcode raus und Tests. Ja. Und man kann zum Beispiel sagen, wir möchten die Guardrails, also die Grenzen, in der die Software passieren soll, können wir setzen. Und das kann man anfangen beim Requirements Engineering und sagen, okay, wir müssen die Anforderungen hart festkloppen. Ja, ohne das können wir hinterher keine Abgabe machen und keine Abnahme machen, um zu gucken, ob das, was wir wollten, hinten auch rauskommt. Und man kann natürlich versuchen, das in Form zu gießen und zu sagen, wir haben hier, also sind wir wieder beim mächtigen Thema Sprache, wir haben eine Sprache beispielsweise für die Anforderungen, dann haben wir eine andere Sprache für die Modellierung, dann haben wir eine nächste Sprache für die Programmierung, dann haben wir die nächste Sprache für den Test und dann haben wir eine nächste Sprache womöglich für DevOps Operations. Und dann haben wir Systemintegration, müssen wir auch eine Sprache für finden. Und dann müssen wir für die
ganzen... Das ist ein Stürzen.
womöglicherweise, wenn wir mit den Sprachrobotern umgehen wollen, Sprachen finden, die das beschreiben können. Und wir als Supervision werden trotzdem nicht abhanden kommen. Wenn ich mit dem Kundengespräch irgendwie die Anforderungen aufnehme und der Roboter hört zu und macht mir dann das Anforderungsdiagramm und ich gucke da drauf, dann brauche ich nur drauf gucken und sagen, ja, das ist richtig, von mir aus zu 80% ist richtig, aber es sind eben nur die 80%. Und wenn ich das dem Kunden vorstelle und es ist nicht das, was er gesagt hat, dann nützt mir das ganze Automatisieren nichts, dann muss das rauskommen mit der Qualität, wie ich mir das auch dann vorstelle. Und ich glaube, diese entsprechenden Checkstufe, die werden mit Erfahrung dann besetzt werden und dann werden die einzelnen Checks immer wieder durchgeführt werden. Meine Vermutung. Also alles nur Vermutung für die Zukunft. Hier wird es schwierig mit Prognosen, wenn es um die Zukunft geht.
Da gucke ich mal um, ob es hier noch andere Meinungen dazu gibt.
Ja, also Prognosen finde ich auch immer schwierig. Wir haben auch immer wieder Workshops, die wir halten. Was ich da immer sage, bei Prognosen, weil ich nicht mehr sicher bin. Ich bin mir sicher, das wird so passieren. Edit mich ruhig auf LinkedIn und schreib mir in 3 Jahren, hat es nicht recht. Also verstehe ich. Also ich sehe eine unglaublich große Chance mit Coding-Agenten, einen bestimmten Mechanismus durchzuführen, der wirklich unglaublich spannend ist. Und ich weiß nicht, wie viele Leute auch so mit Coding-Agenten arbeiten, aber wie wir das machen bei uns intern ist, dass wir dem Agenten über Schnittstellen die Möglichkeiten geben, die Software zu bedienen. Und das heißt, die einfachste Schnittstelle, die mir da einfällt, wäre natürlich eine SDK, wo er sich direkt selber reinprogrammieren kann oder halt eine REST-Schnittstelle, also das heißt über HTTP-Anfragen ist jetzt auch nicht so wichtig, genau was das heißt, aber der wichtige Punkt ist, es gibt auch eine neue Schnittstelle, die extra für Agenten gemacht wurde. Das nennt sich MCP, also Model Context Protocol, und Agenten können halt darüber bestimmte Systeme ansteuern. Und das ist halt sehr spannend, weil auf einmal kann mein Agent das Wetter direkt über den Wetterservice erfragen oder, keine Ahnung, LinkedIn-Posts beispielhaft jetzt generieren und auch direkt posten. Und was wir dann machen, ist, wir bauen in unsere Software MCP-Schnittstellen und geben das direkt dem Coding-Agenten, sodass er, wenn er etwas programmiert oder ergänzt, über diese Schnittstellen die Tests auch durchführt. Das heißt, er macht einen End-to-End-Test, also vollständige Softwarenutzung. Und das haben wir jetzt auch schon öfter so durchgeführt und das funktioniert unglaublich gut. Das heißt, vollautomatische Bugfindung, sag ich mal, ne, im Prozess von einem komplexen Prozess. Wir haben, gerade wurde der Turing-Test angesprochen, wir haben den Turing-Test so als Spiel entwickelt, wo man in einer Runde quasi Fragen stellt und Antworten selber schreibt als Mensch auf die Fragen meiner Mitspieler. Aber auch ich prompte eine KI, die dann hinterher die Fragen gestellt bekommt und Antworten generiert. Und jetzt muss der Mensch, der die Frage original gestellt hat, sich fragen, was ist jetzt Mensch, was ist jetzt Maschine? Und das macht unglaublich Spaß. Und das Spiel haben wir halt end-to-end mit KI getestet. Das gesamte User-Interface dieses Spiels habe ich mit KI gebaut. Und das Komplexeste daran war der Matching-Algorithmus und wie kann ich alles am Ende matchen und den Spielfluss designen. Alles andere haben wir die KI machen lassen. Und so ein Projekt hätte mich vielleicht früher 2-3 Wochen gedauert, hätte ich intensiv dran gesessen. Ich habe es in 4 Tagen runtergecodet mit der KI. Und das ist natürlich unglaublich. Und das ist production ready. Wir nutzen das in Workshops, wir nutzen das in Seminaren, wir nutzen das manchmal im Rahmen hier der Divodo, was jetzt letztes Anstand hat, ein Event. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr interessante Art, dieses KI-gestützte, unterstützte Testen auch. Es macht auch Spaß, ist super leicht und der KI-Agent generiert den Code und er testet den Code. Das ist eine geschlossene Loop und führt das dann die ganze Zeit durch. Das ist echt Wahnsinn. Also, und funktioniert sehr gut, muss ich sagen.
Ich fasse nochmal gerade den aktuellen Stand zusammen. Wir hatten irgendwie ChatGPT kommt raus, wir generieren Code, kopieren das in unsere Entwicklungsumgebung. Wir hatten dann sowas wie, ich kann das direkt in meine Entwicklungsumgebung integrieren und Code vervollständigen lassen. Und sind jetzt angekommen, weil wir haben Agenten, die für mich die Software entwickeln, die Tools nutzen können, zum Beispiel durch MCP oder auch durch lokale irgendwelche Freigaben auf mein Terminal oder sowas in der Richtung, wo es dann halt schon ein bisschen kritischer wird, was Sicherheit angeht. Was sind denn heute die Grenzen oder auch die Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit? Vielleicht auch Richtung Chris, ich weiß, dass du dich sehr gerne damit beschäftigst und uns bei Themen sagt, damit beschützt es mit davor beschützen willst, was da draußen genug ist.
Genau, vielleicht, ich wollte auch noch kurz ein paar Worte zu der Frage sagen, weil ich ihn doch sehr spannend finde tatsächlich. Ich glaube, es ist menschliche Hybris, wäre es zu sagen, dass das niemals der Fall wäre. Und ich glaube, es wird auch wahrscheinlich schneller passieren, als die meisten denken. Gerade weil Menschen sehr schlecht im Extrapolieren von Exponentialen sind. Ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wollen wir das? Also möchten wir quasi die komplette Kontrolle da abgeben und sagen, ne, leite das mal bitte alles für uns und schreibt die Architekturen quasi nur noch den Vibes folgen und sagen, ich hätte irgendwie gern so eine Software, die irgendwie mich mit einem Masseur irgendwas verbindet oder was weiß ich was, und dann passiert das einfach im Hintergrund. Möchtest du das oder möchtest du vielleicht wirklich eher noch die Kontrolle darüber haben und irgendwie am Ende auch dafür gerade stehen können und irgendjemand rechtlich auch haben, der sagt, ja, pass auf, das ist mein Produkt, ich stehe dafür und ich kann auch rechtlich belangt werden. Ich glaube, das ist eher eine politische als eine technische Frage irgendwie. Aber um mich aus dem Fenster zu lehnen, ja, ich glaube, es wird möglich sein, sehr bald, ja. Achso, und zu dem, ja, sorry, die andere Frage, die aktuellen Limitationen. Ich sehe da vor allem eine, und ich glaube, dass die großen Labore auch alle aktuell daran arbeiten, ist quasi, dass die Modelle, die wir heutzutage haben, die sind statisch, also die sind trainiert und werden dann deployed und kriegen, also sie können im Kontext lernen, also in dem Text, den man ihnen reinfüttert, also den Inhalt können sie quasi transferieren und halt ihr Wissen darauf anwenden und alles, aber die ändern sich halt nicht quasi im Hintergrund, also die Gewichte und die Weights and Biases, die bleiben halt statisch so. Und da gibt es schon ein Forschungspaper natürlich, wo gezeigt wurde, dass man halt auch Modelle machen kann, die wirklich quasi Lebenserfahrungen ansammeln können und alles, aber auch um die Limitation wirklich zurückzukommen, diese Tatsache, dass sie halt, wenn ihr ein neues Projekt, ein großes zum Beispiel von einer Firma, die jetzt den Quellcode nicht offen hat oder so, wenn die da zum ersten Mal reinkommen, ist es halt für die so, als würde ich jetzt in eine neue Firma gehen und ich hätte da halt so ein 10 Millionen Zeilen Code-Projekt vor mir und würde sagen, hier, fix mal den Bug und zeigt mir eine Datei. Und ich bin so, ja, aber da gibt es auch noch Abhängigkeiten. Ich muss erstmal den ganzen Code verstehen. Ich muss jetzt erstmal irgendwie 2 Monate reinarbeiten, um euch überhaupt mal produktiv sein zu können. Ja. Und das ist halt aktuell nicht möglich. Mit Eingrenzung natürlich. Es gibt Dinge, die man tun kann, mit Context Engineering, dass du dann die relevanten Dateien irgendwie reinziehst und sowas. Aber das ist noch nicht das Level, auf dem wir uns halt irgendwie befinden. Und das ist eine der Limitierungen, die ich sehe.
Ja, es ist mehr nicht möglich, sondern du musst immer noch alles beibringen, was du wissen musst. Und es kann höchstens über Tools sich selbst noch Wissen dazu holen.
Jeder Tag in deiner Codebasis ist für die KI ein neuer Tag. Und das ist eigentlich magisch und erstaunlich, dass es so gut funktioniert, wie es aktuell funktioniert. Also wenn die Limitierung weg ist.
Also wenn man Erfahrungswissen in diese Sprachmodelle mit einfließen lassen könnte, sodass diese Gewichte, wie du gesagt hast, dann sozusagen aktualisiert werden, wenn du Lessons learned. Ne? Haben wir ja auch mal retrospektiv diskutieren, irgendein Thema sein, aber wir lernen mal vielleicht nochmal. Wenn das jetzt irgendwie dynamischer funktionieren könnte, würde ich sagen, das ist auch mal Einstein. Da würde vieles besser gehen. Nichtsdestotrotz sind diese Agenten für naturwissenschaftliche Planungsaufgaben und kombinatorische Optimierung und so weiter aus meiner Sicht oder auch, das ist ja die Problematik, ist ja, auf was lassen wir die Dinge los? Lassen wir die los auf die ganze Betriebswirtschaftslehre, auf die Wirtschaft? Ja? Das ist ein komplexes System, das müssen wir irgendwie beschreiben und der muss sich da irgendwie wohlfühlen. Wenn wir jetzt nur in dem Softwareumfeld sind, da bin ich sogar fast bei, dass ich sage, okay, da sind wir schon nah dran, das könnte wohl ganz gut klappen, weil das so ein abgegrenzter Bereich ist. Die Sprachen, die Programmiersprachen, man könnte sogar sagen, warum haben wir eigentlich so viele Programmiersprachen? Sind alle gleich mächtig, können alle dasselbe. Okay, anderes Thema. Aber das heißt, in dem Umfeld der Programmiersprachen könnte ich mir das vorstellen. Aber dann kommt wieder das Thema Requirements Engineering. Wir haben eine Anforderung aus der wirklichen Welt. Und womöglich sind die noch nicht mal widerspruchsfrei. Dann stehen wir da und selbst wenn der Coder oder dieser künstliche Coder dann irgendwie einen Text ausspuckt, der Programmcode ist und wir ihn ausführen können, müssen wir immer noch wieder den wirklichen Weltmatch machen und gucken, ist das von der Anforderung, was wir eigentlich wollten?
Genau, das prima. Wo führt uns das denn hin? Also momentan, die Sache ist halt, es gibt diese Restriktionen, aber es kann trotzdem benutzt werden und die Benutzer wissen nicht, dass das Restriktionen sind. Ich nehme mal so ein paar Beispiele, die ich wunderschön finde und bedenklich. Ich habe zum Beispiel einen gefunden in den USA, der hat einen Bruder gehabt, der mehr oder weniger querschnittsgelähmt ist, also durch eine degenerative Nervenkrankheit den Körper nicht mehr bewegen konnte und nur noch den Kopf bewegen konnte. Und der hat für den über Vibe Coding eine Applikation gebaut, dass der über 2 Sensoren im Kopfkissen über Kopfbewegungen kommunizieren konnte, was vorher nicht möglich war. Finde ich großartig, würde ich nicht an den Markt bringen. Also, ne, ich habe euch vorhin schon mal gesagt, so mein Lieblingszitat ist, das S in Vibe Coding steht für Sicherheit. wo sind da die Probleme, die ihr seht, wenn man mit Vibe Coding loslegt?
Ja. Ich glaube, also man muss da irgendwie ein bisschen unterscheiden. Zum einen ist halt dieses, es ist halt ein bemächtigendes Tool irgendwie. Ne? Also ich tue mich ehrlich gesagt mit dem Begriff, es ist ein Werkzeug schwer, weil ich sehe das ein bisschen anders. Es ist nicht mehr mit Technologie, aber wenn man es als diese betrachtet, ist es halt wirklich so, dass halt Leute, die vorher Projekte nicht machen konnten und ihren kreativen Ideen keinen Freilauf geben konnten, wie jetzt dem Bruder von dem Querschnittsgelähmten, ne? Die haben dann zumindest die Möglichkeit, sich ein bisschen zu verwirklichen, ob das jetzt ein finales Produkt werden muss oder ob er einfach aus dieser Interaktion auch mit der KI dann irgendwie was lernt und halt sagt, er findet dann irgendwie Bioelektrik und sowas total spannend und möchte vielleicht später an Sensoren arbeiten und so. Das ist ja eine andere Sache. Und ich glaube halt auch, dass man das Tool halt auch zum Lernen nutzen kann. Also Studierende, die sollten das halt anders nutzen, nicht nur als Vibe-Coding-Tool, dass sie halt sagen, ja, ich habe hier eine Aufgabe bekommen, ich lasse die jetzt mal runterschreiben, sondern vielleicht dann hingehen, diese Rekursion oder sowas, das habe ich noch nicht ganz verstanden, erklär mir das mal an Beispielen. Und ist das hier Rekursion? Ach nein, das ist nicht, was ist denn das? Ah, das ist einfach eine Wildcard, was auch immer, ne? Dass man das halt dahingehend die Tools nutzt, um aber genau auf deine Frage einzugehen, was die Schwierigkeiten sind. Ich glaube, die Schwierigkeit ist halt, man weiß nicht, was man nicht weiß, wie eigentlich in jedem Jobfeld so. Und viele haben irgendwie im Kopf, dass das Programmierer-Alltag halt irgendwie so aussieht, dass man den ganzen Tag irgendwie am Keyboard sitzt und halt da 10 Finger klackert und so. Die Wahrheit sieht ganz anders aus. Ich glaube, wenn du die meiste Zeit mit Tippen und Schreiben von Code verbringst, dann machst du was falsch heutzutage. Man sagt eigentlich früher schon, ja, das Programmierer-Dasein ist 80% Code lesen, 20% Code schreiben. Und ich weiß nicht, es gab noch irgendwie einen Witz mit 5% nochmal extra, die man da doch nicht mag. Die Kommunikation. Ja.
Test schreiben.
Ach so, oh Gott, ja, nee, das schon gar nicht. Aber Kommunikation ist manchmal auch recht schwierig. und da ist halt, da wird halt teilweise einem heute schon was abgenommen, weil dann echt so irgendwelche SDKs oder irgendwelche Anbindungen oder irgendwas von riesigen Schnittstellen irgendwie hat, wo man dann halt die KI drauf schicken kann und sagt, hey, durchsucht man mal das ganze Ding mit so einem Deep Research und gib mir mal die Stellen raus, die jetzt relevant für mich sind, dann spart man sich schon mal locker 20-30% Lesezeit irgendwie. Und auch Code-Reviews und so, das shiftet jetzt heute eher dahin, dass man halt mehr liest sogar noch, also dass die 80% zu 100% werden und dass wir halt auch sehen, dass das Limit irgendwie von der Geschwindigkeit eigentlich die Aufmerksamkeitsspanne des Nutzers ist.
Genau.
Genau, aber die Problematik ist halt, dass man nicht weiß, was man nicht weiß. Und zum Beispiel viele Leute, wenn die jetzt irgendwie ein Projekt vibe-coden würden oder so, die wüssten vielleicht gar nicht, dass man Tests schreiben sollte für Funktionen. Dass man die Funktionen sicherstellen muss, dass man irgendwie Edge-Cases abdecken muss, also Sachen überlegen muss quasi, was habe ich vielleicht nicht bedacht, was könnte ein Nutzer irgendwie da reinfüttern, was die Applikation irgendwie kaputt machen würde. Das sind alles so Dinge, das sind Erfahrungswerte auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch irgendwas,
ja,
das kann eine KI einem sagen, man muss halt auch wissen, was man danach fragen muss. Und ich glaube, das ist was viele auch noch lernen können, dass sie halt einfach sagen, ich möchte ein Projekt machen, was würden Profis quasi machen, um das richtig ordentlich quasi auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, wenn das alle machen würden, wären wir auch schon viel weiter, was Vibe-Coding angeht.
Also das kann ich nur unterstreichen. Das ist halt die Sache, wenn ich Quereinsteiger bin und sage so, ich habe jetzt meinen Job verloren, ich werde jetzt Programmierer. Vor 5 Jahren hieß es noch, dann habe ich halt die Jobgarantie. Steigt da ein und ab von Architektur und Datenbank und SQL und Objektorientierung und UML-Diagramm. Habe ich noch nie was gehört. Fange einfach an und habe meine Quick Wins. Der Chef ist zufrieden, es passiert irgendwas, er kann mir das verkaufen, alle sind happy. Und da bin ich genau bei dir, dass ich denke, die Fähigkeiten, die so ein Entwickler, deswegen bin ich mit dem Begriff Coder auch nicht so richtig einverstanden, aber wie so ein Entwickler oder so ein Software-Ingenieur, so würde ich das bezeichnen, mitbringen sollte, ist eben so ein Gesamtverständnis, wie Software funktioniert. Und das geht nicht darum, einmal irgendwas zu zeigen. Ja, also in der Reifegradprozessen würde man sagen, okay, wunderbar, hast du mal was geschafft, aber das wird sie eigentlich nur als Proof of Concept, als MVP, minimal funktionierender Prototyp, irgendwie mal zeigen. Und danach kannst du es eigentlich wegschmeißen, weil das hat keine Architektur, das hat eigentlich keine Zukunftsfähigkeit. Wegschmeißen, neu machen. So, dann sind das eben Menschen, die haben aus ihrem Skillkasten, aus ihren Fähigkeiten das benutzt, was sie eben können. Und da kommt eben so eine kleine Sache bei raus. Und das ist ganz was anderes, als wenn man sagt, wir sind hier Architekten oder Softwareingenieure und wir bauen Dinge, die man nicht auch betreiben kann, ja, die länger als eine Woche mal halten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man, das ist jetzt natürlich weit hergegriffen, dass man so eine Raketenflugbahnberechnung, dass man das mal eben irgendwie so macht und sagt, na gut, mal gucken, wo die landet. Ja? Genau. Ja, und das hat dann natürlich auch was damit zu tun, wie der Druck ist, den Wirtschaftlichkeitsdruck. Das ist ja auch wieder so ein Thema. Und sagt, wie viel wollen wir denn überhaupt investieren, um irgendwie schnell was verkaufen zu können? Featureitis heißt das eine und der andere sagt, schnell fertig werden und der nächste sagt, so günstig wie möglich. Also es ist ja natürlich Widerspruch in sich, geht nicht. Entweder gute Qualität oder geringe Kosten.
So, wo ist hier nochmal? Also das Diagramm über gute Qualität, geringe Kosten oder schnell, sucht ihr zwei aus,
eins haben wir. Genau, bin ich auch gehabt.
Zu dem Thema Featureitis habe ich auch ein schönes Zitat. Wir haben mehr Piloten als die Lufthansa in Deutschland, dank KI, im CT-Podcast They Talk Tech.
Da sind aber andere Piloten, glaube ich, gemeint.
Genau, also halt mit KI mal schnell was bauen,
auf jeden Fall
auszuprobieren.
Und haben wir jetzt hier 1000 Piloten. Aber jeder meint, er hätte was erfunden.
Aber mal hier gefragt, ist das so negativ? Oder
nein, auf keinen Fall.
Okay.
Um als Pitch zu sagen, guck mal hier, so sieht's aus, hat einmal funktioniert, willst du investieren? Ist doch super.
Ja.
Also dafür würde ich sagen, ist in Ordnung. Aber dass ich jetzt sage, ich lege das Ding jetzt auf so eine Maschine und sage, drück auf Play, das funktioniert ein paar Jahre, da denke ich, ja, eher nicht.
Ich glaube, das Ende vom Zitat ist, aber keiner fliegt. Und damit ist dann halt schwierig. Ich glaube, das ist auch mal für dich eine gute Frage. Wie siehst du das bei euren Kunden? Wie viel machen die von sich aus? Wann wenden sie sich an euch? Und also wo sind momentan die Grenzen für Unternehmen? Und wo geht es in der nächsten Zukunft hin?
Also ich glaube, was sehr schwierig ist, ist generell über Unternehmen zu reden, weil wir haben wirklich von bis, das ist der erste Punkt, den ich gesehen habe. Wir haben einen Bauingenieur, ein sehr interessantes Büro, das ist komplett digitalisiert. Also da habe ich mich sogar daneben geschämt, bin ich ganz ehrlich. Also die sind auf dem Bau, während alle hier ihre Stiefel dreckig machen. Ich meine, die auch mit iPads, keinen einzigen Zettel findest du da bei denen. Alles digital in digital, unglaublich spannend. Und es gibt halt dann das Gegenteil, also die alles runterschreiben, die alles in Akten noch halten, Stift und Zettel von Abteilung zu Abteilung laufen. Und ich glaube, was wir sehen ist, das sind natürlich unterschiedliche Grundlagen, um am Ende dort KI durchführen zu können. Und wenn wir nicht die Daten haben, die Datenbasis haben bei einem Unternehmen, weil die entweder die Daten nicht digitalisiert haben oder die haben die Daten bei einem Anbieter und der Anbieter ist jetzt nicht gerade so freundlich, die Daten rauszurücken. Das waren alles Sachen, die genug Informatiker jahrelang immer und immer wieder wiederholt haben, gesagt haben, hey, passt auf, dass eure Daten bleiben und nicht, dass sie hinterher für Lösegeld quasi, ne, wenn man das so sagen darf, eingefordert werden. Also ich glaube, das ist das, wo sich das Spektrum so ein bisschen zeigt. Und es ist natürlich deutlich einfacher, bei Kunden KI-Projekte umzusetzen, die halt komplett digitalisiert sind, ihre Ontologien fest im Griff haben, sprich ihre Datenstrukturen, wie das Unternehmen funktioniert, ihre Prozesse kennen und dort kann man dann sofort sagen, ah, guck, da haben wir einen Engpass, da haben wir alle Datenanbindung, fertig, hier ist die Automatisierung. Das ist natürlich ein Aspekt. Der andere Aspekt ist eine Mindset-Sache. Wir haben immer noch genug Anfragen. Oder? Wir kriegen jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Anfragen, aber der Punkt ist, wir kriegen immer noch genug Anfragen und die kommen immer noch von Werkschulen oder von Praktikanten von dem Unternehmen, die damit beauftragt wurden zu gucken, ja, schau mal, was da so im Bereich KI läuft. Und das ist, glaube ich, der absolut falsche Ansatz. So wie IT auch, ist KI definitiv Chefsache. Also ohne Wenn und Aber. Und wer das im Unternehmen nicht ernst nimmt und dann, ich sag mal, das irgendwo eine Abteilung versucht unterzuordnen und ja, schaut mal, macht mal dort mäßig, es wird schwierig, weil wir sind nicht mehr in der Zeit, dass man sich so mit KI mal ein bisschen versucht. Wir sind, die das jetzt doch so als Mindset haben, ich glaube, die haben Probleme in ein paar Jahren. Wir sind in der Zeit, wo wir jetzt wirklich eine Strategie in einem Unternehmen brauchen und strategisch eine Unternehmenstransformation durchführen müssen hin zu KI. Weil einfach in jedem Bereich KI gerade eine Revolution starten ist. Also ich gehe mal Suche als Beispiel, das hatten wir uns ja gestern noch angeguckt. Viele suchen gar nicht mehr über Google von unseren Kunden. Also ein großer Teil kommt tatsächlich über ChatGPT. Und sehr viele Unternehmen, selbst riesige Konzerne, die Welt auf der gesamten Welt tätig sind. Und wir waren genau in den richtigen Abteilungen für Marketing. Leute, die vielleicht sogar explizit für SEO, also für Google-Suche zuständig sind und erklären denen im Prinzip, hey, das ist der neue Trend, das geht gerade ab. So sieht's aus, ihr kommt noch nicht mal in der Liste vernünftig auf. Da war das so, ja und? Also, wenn ich beispielsweise mir überlege, ich brauche jetzt ein neues Auto, ein Elektroauto, und dann frage ich den Chatbot einfach, was für Elektroauto passt zu mir, ne? Das sind meine Kriterien. Und mein Unternehmen taucht nicht auf, obwohl das wie die Faust aufs Auge eigentlich passen würde für den Kunden, dann habe ich ein Problem. Und weil man muss den Kunden dort begegnen, ne? Alle sagen 360 Grad Marketing, man muss den Kunden dort begegnen, wo der ist. Ja, der ist jetzt aber gerade dabei, Chatbots zu nutzen. Und, also ich denke, das ist eine sehr, sehr große Mindset-Sache, auch von der Unternehmensspitze bis hin zu allen Ebenen und natürlich eine Datenfrage. Beides, ne? Also die Bereitschaft von Menschen und Bereitschaft der Daten im Unternehmen. Und wenn beides gegeben ist, haben wir schon unglaubliche Sachen. Also leider dürfen wir vieles nicht reden, aber wirklich noch nichts sagen.
Das ist immer schade. NDAs. Schreckliche Sache für Podiumsdiskussionen. Das ist tödlich.
Ja.
Du hattest vorhin, ich versuche mal den Bogen zurückzuschlagen von Unternehmen und dass es ein strategischer Weg sein muss, zurück zu Softwareentwicklung von morgen. Du hast vorhin auch schon gesagt, jeder muss diesen Weg mitgehen als Softwareentwickler. Ich würde einfach mal fragen, warum? Also, wenn man jetzt Software entwickelt und das weiter genauso macht, bleibt die Qualität, wie sie ist. Man muss sich nicht davor fürchten, dass man bei Vibe Coding irgendwie die Architektur versemmelt, irgendwelche Geheimnisse nach außen preisgibt und sowas. Also, wo ist denn, was motiviert denn einen Softwareentwickler jetzt plötzlich nicht mehr Code zu schreiben, was ihm ja auch Spaß macht, das ist ja auch ein Punkt dabei, sondern eher so die Fäden zu ziehen bei, was der Agent gerade als nächstes tun soll und wie?
Hey. Also, ich denke, in allererster Linie ist das natürlich auch Geschwindigkeit. Das heißt, wer mit Software zu tun hat, der weiß oft, dass diese Projekte schwierig sind, manchmal länger brauchen, dann am Ende nicht das tun sollen, was sie tun sollen, dass der Kunde mittendrin die Anforderungen ändert, dann doch was lieber anderes haben möchte. Dafür ist halt KI eine super Lösung, um mal ad hoc umzuswitchen, auf eine andere Richtung, an Features zu gehen, eine Geschwindigkeit reinzubekommen, eine Übersicht reinzubekommen, neue Technologien zu analysieren. Aber auch wenn wir schon beim Punkt Sicherheit sind, Sicherheitschecks zu machen. Weil ja klar, wir reden gerade oft, dass eine KI sehr unkluge Sicherheitslücken einführt. Ja, hängt wieder vom Benutzer ab, würde ich ganz ehrlich sagen an dieser Stelle. Denn die richtigen Benutzer finden damit Sicherheitslücken, die noch kein Mensch bisher gefunden hat. Ich meine, letztens hat der Entwickler von Curl, also einer der, ich würde sagen, wichtigsten kleinen Softwareprojekte, die es da so gibt, gesagt, dass er eine lange Liste an Bugs zugeschickt bekommen hat, die jemand mit KI detektiert hat und die möglicherweise vielleicht seit etlichen Jahren im Code schon drin waren. Und das Gleiche sehen wir nicht nur bei ihm, das sehen wir bei etlichen Softwareprojekten, die jetzt mit KI analysiert werden. Und das sind die, die es gut meinen, das sind die, die es gerade mit uns teilen. Wenn wir nicht diesen Prozess eingehen, andere Leute werden definitiv Open-Source-Software, auf der unsere Software vielleicht beruht, analysieren und Sicherheitslücken finden. Und diese Sicherheitslücken vielleicht nicht mit uns teilen, sondern die dafür nutzen, Informationen zu extrahieren aus dem Unternehmen, die hinterher zu erpressen oder Industriespionage zu betreiben. Also es ist einfach die Entwicklung, die gerade geschieht. Und derjenige, der sich dagegen versucht, so irgendwie zu halten und sich da irgendwie, sag ich mal, nicht mit der Entwicklung anpassen möchte, der wird meiner Meinung nach hinten bleiben. Das ist einfach der Weg der Technologie.
Ich gehe mal weiter an Chris. Ich weiß, dass du auch schon in größeren Softwareprojekten unterwegs warst und dass du natürlich in deinem Alltag KI in der Softwareentwicklung nutzt. Wir sind wieder bei Beschränkungen. Du hast mir schon mal erzählt, dass du eigentlich lieber zuguckst, wie die KI-Code schreibst und dann halt alles nochmal prüfst. Wo sind denn die Grenzen, an die du da bisher gestoßen bist?
Ich meine, das ist natürlich so, ich mache das jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Und es ist immer so eine Frage von wann und welches Tool du nutzt. In der Vergangenheit war es natürlich häufig so, dass du dann eine Aufgabe gegeben hast und hast dann den Code mitgelesen. Nach 2 Minuten warst du so, warte mal, das geht genau in die andere Richtung als das, was ich eigentlich wollte. Dann musst du halt, das hatte ich auch immer in so einem internen Tutorial gesagt, da musst du halt direkt irgendwie hingehen, das korrigieren. Aber wenn du so einen Fehler erstmal festtritt und die KI in eine Richtung denkt, dann ist das wie so ein Gedankenvektor, der sich da formt und dann kommt die da so schnell nicht mehr von weg. Und wenn der Code irgendwie das eine sagt und du sagst ihm, der Code muss noch was ganz anderes machen, dann ist eigentlich schon zu spät. Also deswegen macht es aktuell zumindest viel mehr Spaß und aufgrund der Limitierung halt an neuen Projekten zu arbeiten oder auch kleinen Projekten. Und das sind halt auch gerade diese MVPs und diese Proof of Concepts, neue kleine Projekte, die kann man super damit machen. In großen Codebasen von renommierten Firmen, die sicherheitskritische Dinge tun, würde ich das aktuell vielleicht nicht zu raten. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass das sowohl die, wie sagt man, die Kanone als auch die Wunde oder wie auch immer. Also es macht natürlich, ne, wenn du Bytecode ist heute in so einem großen Projekt, macht es dir Sicherheitslücken. Habe ich keinen Zweifel dran. Auf der anderen Seite, Google stellen haben jetzt ein Projekt vorgestellt, wo sie schon, ich glaube, mehrere tausend von Bugs quasi an Open-Source-Projekte gemeldet haben, weil die halt jetzt ganz tiefe Code-Analysen machen mit ihren besseren und neueren KIs und so halt da ganz neue Dinge tun können. Also ich glaube, auf lange Sicht wird es nicht so sein, dass wir sagen, ja, die KI, die kannst du nicht trauen, die wird halt immer Sicherheitslücken reinbringen. So wirst du halt programmieren, so wie normale Programmierer auch. Da ist ein Review-Prozess, wo halt noch mehr anders drüber schaut. Und in dem Fall ist dann vielleicht auch später eine KI. Und dann ganz am Ende sollte vielleicht trotzdem irgendwie noch, sollten wir uns halt überlegen, vielleicht ein Mensch drüber schauen allein, um halt dafür gerade stehen zu können, wenn halt was nicht läuft. Weil es keine politischen Entitäten quasi sind aktuell, zumindest die KIs, die du dann irgendwie in den Knast schicken kannst, also wenn die ganz grob fahrlässig gehandelt haben.
Ja, guter Punkt. Wir sind in den letzten 10 Minuten. Das heißt, es kommt jetzt nochmal der Aufruf an das Publikum. Ihr könnt gerne in Zoom eure Fragen reinstellen. Die kriege ich dann von unserer Regie nochmal zugegeben. Ihr könnt euch auch nochmal Fragen überlegen. Ich habe noch eine Abschlussfrage an die Teilnehmer. Dann können wir gerne mit euren Fragen loslegen. Ihr habt alle gesagt, die Glaskugel gucken und eine Prognose geben, wie die Zukunft aussieht, mag ich nicht. Ich möchte es trotzdem wissen. Volker, was meinst du denn? In 2-3 Jahren, wie hat sich das alles weiterentwickelt? Was macht ein Softwareentwickler dann? Wie sieht der Tag aus? Wenn du magst oder wenn du dich zu unwohl fühlst, kannst du auch mal so das positive und das negative Bild malen.
In 2-3 Jahren, das wird ein bisschen sportlich. Gerne würde ich lieber so 5-10 Jahre sagen, weil ich glaube, das wird jetzt erstmal so einen Annäherungsprozess geben. Viele Leute werden viele Tools einfach ausprobieren. Dann feststellen, genau wie du das gesagt hast, dass die KI oder der Sprachassistent oder wie oder der GitHub Copilot oder wie so alle heißen möchten, die Vorgaben nicht so erfüllt, wie ich mir das vorstelle. Dann stellt man irgendwann wahrscheinlich fest, okay, wir brauchen einen Prozess, wie wir das System einsetzen, also wie wir die Sprachroboter einsetzen, ChatGPT und Co. oder Gemini oder Claude oder wie sie alle heißen, um uns in dem, was wir tun, zu unterstützen. Und das ist meines Erachtens der aktuelle Trend, dass viele sagen, auch bei großen Codebasen, der Bearbeitungsfortschritt ist nicht so schnell wie bei den MVPs, also bei den Prototypen. Aber die dann sagen, gut, wir wollen uns unterstützen lassen und die Module so kleinteilig zerschneiden und beschreiben, was da gemacht werden soll, um dann zu sagen, okay, überleg dir, was da gemacht werden soll und so eine richtige To-Do-Liste aufbauen. Dann sagen, was darfst du nicht, welche Technologie darfst du, welche da. Ja, und dann sind wir genau da am Requirements Engineering. Wenn wir nämlich genau definieren, was hinten rauskommen soll, dann kann man es fast selber machen, weil das habe ich da alles hingeschrieben, kenne das alles schon und dann ist nur noch der Kern da, der da wirklich implementiert werden muss. Und das ist, glaube ich, bei allen Phasen so. Außer bei, ich sag mal, dem Echtmenschkontakt, sprich, der Kunde wünscht sich etwas und ich muss aus ihm herauskriegen mit seiner Domainsprache, was er gerne möchte, muss das überführen in eine IT-Welt, ja, das ist der Job der Wirtschaftsinformatiker, die Sprache aus der Fachlichkeit zu verstehen, um das in geordnete Bahnen, also in Modelle zu überführen, um hinten bei der Abgabe, nachdem er die ganzen Requirements gemacht hat, die ganzen Schritte gemacht hat, die ganzen Security Gates gemacht hat und was alles mal, kann man alles in kleinen Teilen wahrscheinlich automatisieren, um hinten zu sagen, ich habe dich verstanden, ganze Chain ist hier passiert, jeder Schritt der Chain von Requirements, Test-Driven Development, Encoding, Integration-Test, Plattform-Test, Last-Test, blub, 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 kann man jedes von diesen einzelnen Schritten automatisieren und dann sehe ich vielleicht in 5 Jahren nicht, das ist noch zu schnell, weil wir da viel zu viel noch Lektionen lernen müssen, wie man das Ideale, wie man so einen Agenten einfach loslaufen lässt mal einen Tag und ohne dass der in die falsche Richtung läuft. Und ich sag mal, in 5 Jahren kann ich mir vorstellen, dass das relativ gut geht und dass man dann sagt, okay, wir haben die Spezifikation vom kleinen ERP-System aufgeschrieben, so und so, haben uns auch helfen lassen und dann mach mal. Und das ist ja fast no rocket science, ja. Das ist ja nur 1-zu-N-Beziehungen, irgendwelche Tabellen, irgendwas einbauen, also reingeben, ausgeben, irgendwelche Bildschirmmassen, da. Das ist alles schon 1000-mal gemacht worden. Der Roboter kann das gut. Und da glaube ich, dass dann ein ganzes ERP-System, auch für mich aus so einem Modul von so einem ERP-System einfach zu bauen und Schnittstellen zu bauen, Schnittstellen zu testen, wie du das gerade gesagt hast, da denke ich, das wird über kurz oder lang zu 90% automatisierbar sein.
Also was ist deine Einschätzung?
Boah. Also ich gerade im Bereich Coding tue ich mich echt schwer, irgendwelche Predictions zu machen. Einerseits denke ich, dass die Richtung, die wir jetzt gerade fahren, dass wir diese Large Language Models, die wir haben, nutzen, an den weichen Stellen quasi, und das, was wir gut kennen, faktisch vorgeben durch Tools oder durch fest vorgegebene Mechanismen. Ich denke, das ist eine gute Richtung, dass das alles, was Interpretationsspielraum hat, durch die KI so ein bisschen lösen zu lassen. Andererseits muss ich aber auch ehrlich sagen, ich glaube, das sind auch viele Leute, die sehr intensiv mit LLMs und in LLM-Projekten arbeiten, also diese ganze GPT-Geschichten, dass dieser Ansatz auch irgendwo seine Limitation hat. Und ich weiß nicht, ob das der Ansatz ist, den wir ewig weiterfahren können und ewig bessere Performance rausbekommen können. Vielleicht brauchen wir einen neuen Ansatz. Vielleicht ist es eine ganz andere Art von Modell, die am Ende wirklich es schafft, diese ganz komplexen Probleme zu lösen. Gerade wurde gesagt, der Turing-Test ist schon, den haben wir schon hinter uns. Wir brauchen eine neue Art, Intelligenz zu messen. Ich würde sagen, in diesem Turing-Spiel kriegen es viele Spieler hin, die Menschen reinzulegen und ihre KI als Mensch darstellen zu lassen. Allerdings ist das natürlich nur eine Frage. Wenn ich aber beliebig lange und beliebig tief bohren darf, gehe ich stark davon aus, dass wir immer noch die meisten GPT-Modelle wahrscheinlich detektieren können. Und das kann man ja gerne einmal testen. Ja, also, und das hängt natürlich auch danach, wenn mein Gegenüber ist. Ne? Ist das ein anderer Software-Ingenieur, den ich testen darf, ein sehr erfahrener, und den darf ich im Chat testen? Oder ist das ein normaler, ich sag mal, Typ von der Straße, Normalsterblicher so gesehen? Ich tue mich unglaublich schwer. Ich würde sagen, wenn man einen Schritt zurückgeht, generell was passieren wird, ist, dass wir einfach viel, viel, viel mehr KI-Einsatz sehen werden überall. Das ist der natürlich nächste Schritt, denke ich. Und das geht auch ins persönliche Leben, dass das persönliche KI
ergeht. Mal ganz direkt. Gibt es einen Softwareentwickler noch in 7 Jahren? Nehmen wir mal nicht nur die 5, sondern 7 Jahre mit.
Ich denke, die ganz Guten sind auch noch in 10, 15 Jahren immer noch da.
Und was machen sie?
Sie dirigieren die Agenten, würde ich sagen.
Okay, danke dafür. Tschüss, deine Meinung dazu.
Welchen Zeitraum hatten wir jetzt gesagt? 3 bis 5 Jahre los?
Bis dahin können wir auch unsere Strategie der Firma noch ein bisschen ausrichten und gucken.
Ein bisschen Zeit habe ich noch, genau.
Genau, ein bisschen Zeit hast du noch.
Ich sehe das nicht so, dass es eine inhärente Limitierung irgendwie in den Modellen gibt. Also zumindest ja in den aktuellen Transformer-Modellen und so. Aber da gibt es ja auch schon etliche Paper, die da irgendwie diese ganzen Limitierungen quasi umgehen. Und auch mit Halluzinationen. Also eigentlich alle Probleme, die man anspricht, die ich immer wieder auf der Straße höre, mit ja, die Halluzinationen müssen niemals unter Kontrolle kriegen. Und die können kein Mathe, war es vor 2 Jahren noch. Und jetzt ist irgendwie schlagen die besten Mathe-Profis, oder zumindest den IMU oder was da, gewinnen da Competitions und alles. Ich glaube, alle diese Dinge, wo wir sagen, das wird niemals möglich sein, das ist ein Trugschluss. Deswegen ist für mich nur die Frage von wann und nicht mehr ob. Und mein Prognosen waren schon immer ein bisschen kurzzeitiger. Deswegen, ich glaube, auch diese 3 bis 5 Jahre ist genau in diesem Spektrum. Ich sag mal, wenn wir es in 10 Jahren noch nicht diesen Punkt erreicht haben, wo wir theoretisch nicht mehr notwendig sind, dann wäre ich sehr überrascht. Ich glaube, in 3 bis 5 Jahren, sagen wir mal, sieht der Prozess so aus, dass wir noch auf jeden Fall notwendig sind. Oder dass wir zumindest noch existieren, aber halt eher kollaborativ quasi, dass wir Mitstreiter sind und irgendwie dann Architekturen von großen Projekten diskutieren und halt die Vor- und Nachteile irgendwie auseinandergehen.
Also KI dich promptet, was du denn von ihrem Vorschlag hältst?
So ungefähr, genau. Also, dass sie einen Vorschlag machen, dann sage ich, ja, kannst du mir den Teil mal erklären, dann kriege ich da eine Antwort zurück. Ich dann nochmal meine Anforderungen quasi erkläre. Wobei es auch ein spannendes Ding ist, weil du meintest mit Kundeninteraktion und so, das ist ja teilweise für uns relativ schwer, sich dann in so eine Thematik reinzudenken von einem Kunden, der, was weiß ich, Metallrohre baut oder so, wo er keine Ahnung von haben muss. Das ist halt auch, da sind KIs ja besonders gut drin, eigentlich, weil die so ein breites Wissen einfach haben. Sprich, da sehe ich halt eigentlich auch eher nutzen, dass die quasi dann mit unseren Kunden oder wie auch immer dann kommunizieren und uns da quasi die Übersetzung schon mitliefern und wir alle quasi in einer glücklichen Runde das zusammen natürlich die Probleme nehmen, sagen wir letztendlich, ich glaube, Code streiten müssen.
Einschätzung. Ja, doch, ich muss mich halt, ich muss mich kurz erst mal beim Publikum entschuldigen. Ich habe unterschätzt, wie ausgiebig eure Antwort ist. 13 Uhr. Wir gehen gleich noch auf Publikumsfragen ein für diejenigen, die jetzt direkt im Anschluss noch was vorhaben. Schön, dass ihr da wart. Wenn ihr weitere Fragen habt oder mitdiskutieren wollt oder zukünftige Themen euch interessieren, geht gerne auf unsere LinkedIn-Seite, wo ihr auch dieses Event gefunden habt, und lasst da nochmal irgendwie eine Vernetzung da, folgt Idebis als Entität auf LinkedIn und diskutiert gerne da in den Kommentaren mit. Und damit würde ich aber erstmal fragen an die Regie, haben wir Fragen aus dem Zoom-Call, die wir hier nochmal aufnehmen können?
Eine Frage: Wie setzt sich eurer Meinung nach diese Wende für Embedded Systems?
Wie setzt sich die Wende für Embedded Systems und der Embedded Software-Entwicklung? Finde ich super relevant für uns, weil ITBIS da ja zu Hause ist und rausgewachsen ist.
Also, ich denke, das hängt wieder sehr stark auch von den Unternehmen ab, die da mitwirken, Kunden. Also zum Beispiel ist das ja so, dass einige Kunden vielleicht nicht wollen, dass man auf deren Projekte KI-Agenten drauflaufen lässt. Und wenn das, sag ich mal, eine Sache ist, die im Automobil ist und das ist ein Industriegeheimnis oder was auch immer, dass man gerade auch, ich glaube, ich hierzulande noch ein bisschen strikter ist mit den Regeln. Ich sehe, dass sich das stark lockert, aber ich denke, das ist noch eine Limitierung möglicherweise, die das ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn ich an Embedded denke, dass das vielleicht ein bisschen strikter dort ist als bei Webpräsenzen und Full-Stack-Projekten. Aber ich weiß nicht.
Kann halt auch direkte Implikationen auf die physikalische Welt haben dadurch.
Ja, ich denke, das ist natürlich auch ein Aspekt. Aber ich glaube, da müsstet ihr die Antworten besser kennen als wir.
Also ich habe einen Kollegen, den nenne ich immer den Hardware-Engel, weil ich ja der Software-Engel bin. Der macht so hardware-nahes Zeug. Und genau da zu dem Thema Embedded muss ich den immer fragen. Und wir haben uns natürlich auch über das Thema Code Assistant unterhalten. Und ihr sagt, das ist zum gewissen Arm Wahnsinn, wo er früher für diese Inbetriebnahme von den Mikrocontrollern wirklich Monate gebraucht hat, um mit dem Hardware-Leuten und mit dem und dem und dem in Sparring zu gehen, um dann überhaupt den Fehler auch nicht zu finden. Da hat man heute einen riesen Beschleunigung. Das geht schon. Und die zweite Sache ist natürlich immer dann, wenn wir physische Assets haben, also wie so eine Hardware, die in der wirklichen Welt irgendwie Aktionen verursachen kann, dann haben wir auch direkt gleich ein ganz anderes Risikopotenzial. Natürlich kann ich mit ChatGPT auch mit der Psyche der Menschen treiben, aber wenn irgendwie so eine Sicherheitstür nicht aufgeht oder ein Airbag nicht explodiert, dann ist es ein bisschen schlimmer. Und dementsprechend glaube ich, das hilft ungemein, aber da ist der Mensch als Qualitätsstopper viel wichtiger. Und das wollte ich auch gerade noch sagen. Ich glaube nicht, dass in 10 Jahren nur noch 80% können automatisiert werden, aber wir brauchen nicht weniger als 20% der Software-Ingenieure. Das heißt, die Anforderungslatte wird immer wieder wachsen. Und das heißt, dass wir weniger Leute brauchen, sehe ich nur marginal.
Ja, weil es auch immer mehr Softwareentwicklungsprojekte gibt, weil jeder Software entwickeln kann,
muss mit den neuen Möglichkeiten. Also wer vorne mit dabei bleiben will und sagt, jeden Software ist mein Feind, der hat eine kleine Schwierigkeit.
Ja, danke für die Einschätzung. Wolltest du noch was ergänzen? Oder?
Die Embedded-Frage ist halt so breit gefächert, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob wir die irgendwie falsch beantworten. Es geht ja, kann in mehrere Richtungen gehen, ob es jetzt so Edge-AI ist, also quasi auf den Endgeräten quasi KI Embedded einfach so Waschmaschinen oder sowas programmieren oder halt wirklich dann so kritische Dinge wie autonome Fahrzeuge oder sowas. Da variiert die Antwort ein bisschen, deswegen statistisch gesehen gehe ich jetzt einfach mal von aus, es geht um Programmierung von kleinen Geräten sozusagen. Und da würde ich sagen, es sich ähnlich verhalten wie bei der Softwareentwicklung. Nur, dass da noch der Schritt dazu kommt, dass man in der echten Welt quasi den Tools Anbindung geben muss, dass die quasi die Effekte, die sie halt auf die Welt haben, messen können. Und halt auch nie bei den Mounts, relativ simpel, in Anführungszeichen, nur klar sein, die Debugger dran, der kann den RAM auslesen und die CPU-Instructions und alles, den kannst du also Schritt für Schritt durchgehen. In der Hardware-Welt ist es ein bisschen schwieriger, deswegen, wenn man denen da Zugriff auf die echte Welt gibt und die auch trainiert, diesen Zugriff ordentlich zu nutzen, dann glaube ich, werden wir auch da rasant und massive Fortschritte machen, selber. Ich hoffe, damit ist die Frage aus dem
beantwortet. Vielen Dank. Haben wir noch weitere Fragen erstmal aus dem Zoom-Call? Aktuell nicht. Gibt es von euch noch Fragen, Dinge, die euch interessieren? Scheint nicht der Fall zu sein. In guter Gesellschaft. Dementsprechend auch nochmal herzlichen Dank an Dr. Volker Engels, an Haris Gyalchenkaya, die ist auch richtig ausgesprochen, und Christoph Hess von ITBIS als unser interner Experte in der Diskussion. Mein Name ist Tobias Dietz und ihr könnt euch selbstverständlich mit allen von uns gerne auf LinkedIn vernetzen. habe ich vorhin schon gesagt, IT-News gerne folgen, um auf weitere Events aufmerksam zu werden. Wir werden zum Beispiel noch über Themen diskutieren wie digitale Souveränität und was wir dazu beitragen können, Sicherheit, Safety und Security, wo wir auch ein Produkt haben, das wir damit nicht vermarkten wollen, aber das sicherlich dadurch relevanter für euch wird. Ich sag mal Cyber Resilience Act, wer davon schon gehört hat, sollte auf jeden Fall bei unseren zukünftigen Veranstaltungen dabei sein. Und auch zu KI werden wir weitere Diskussionen haben. Dementsprechend freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und wenn ihr uns irgendwie ein Feedback da lasst, ob es euch gefallen hat, was euch noch interessiert oder wo wir uns verbessern können, kommt da gerne auf uns direkt zu oder kommentiert das an das Event. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr da wart.